Dies ist der neue Normalreport, der Podcast, der versucht zu definieren, wie wir als Gemeinschaft nach der Krise zusammenleben wollen. Von und mit Alexander Göbel.
Apropos lang ist her, das ist eigentlich ein gutes Stichwort, um diesen Podcast der zweiten Serie im Autokunstkino in St. Pölten zu eröffnen mit The Riding Dudes oder Riding Dudes. Hey Dudes.
The Riding Dudes.
The Riding Dudes. Und ich habe lang darüber nachgedacht, ob der Begriff Dude eigentlich 1953, 54, als unser aller Heiliger seine Karriere begann in den Sanz-Studios, ob dieser Begriff schon da war. Wisst ihr das?
Na, damals noch nicht. Also der ursprüngliche Begriff von Dude kommt tatsächlich von Amerika.
Ja.
Der Kumpel oder Hey Dude ist aber erst in den 70er Jahren entstanden.
Ja, Dude, where's my horse?
Ja.
Aber ihr habt es ja wirklich wahrhaftig und sehr, sehr treu, wie mir vorkommt, mit diesem Sound und mit dieser Zeit und mit allem, was da dazugehört. Also ihr habt eine Corporate Identity, die ja. zieht sich von den Kostümen bis hin zur Bilingualität auf all euren Webauftritten.
Bühnenoutfit oder wie du sagst, ist eigentlich unser alltägliches Outfit, weil wir halt den Lifestyle auch leben. Wir müssen sich gar nicht viel verkleiden
genau.
auf der Bühne,
cool.
weil wir eben so sind, wie wir sind. Und ein Beispiel ist da auch in unserem Hauptquartier die Einrichtung. Ich zoome mal auf unsere amerikanische Küchenbank.
Oh ja, oh yes. Oh yes. Oh. Wie cool ist das? Also das ist deiner Ästhetik.
Ja, genau.
Mhm.
Also das ist der gelebte Lifestyle. Wahrscheinlich ist das der Punkt, warum wir auch das so authentisch rüberbringen, weil wir so sind, wie wir
genau.
sind.
Und haltet ihr eigentlich auch diese Treue eurer Fans? Weil ich habe mir die Mühe gemacht, zu recherchieren. Und bin draufgekommen, also es gibt ja immer wiederkehrende Spielorte. Für euch, was mir nur bedeutet, dass die Menschen offenbar wiederholtermaßen zu euch kommen. Ihr gehört nicht zu den Acts, wo jemand sagt, ah, die Riding Dudes spielen wieder in der Bühne so und so, ah, die habe ich ja schon gesehen, sondern es ist immer ein Erlebnis.
Also den einzigen, den ich kenne, der das sagt, ist mein Vater.
Und der darf sich's erlauben.
Ja.
Tatsächlich ist es ja so, dass bei uns kein Programm dem anderen gleicht und wir über 1200 Songs im Repertoire haben und diese ständig erweitern.
Ja.
Bei dem Programm The Dudes Box Session gibt es The Dudes Box Session Classic, The Dudes Box Session Blues, The Classic.
Möglich, ja.
Und da wird so viel ineinander verschachtelt, dass man sagt, 2-, 3- oder 4er-Formation
ja.
nie das Gleiche ist.
Ja.
Ach so, natürlich, über die Formationen. Es gibt ein Duo, glaube ich, gell? Glaser und...
Genau, gibt es den Glaser und den Stockinen, in Stockinen und den Pascal, in Stockingen mit den Benji,
Bassisten, genau.
Bassisten. Also wir sind sehr vielseitig und vielschichtig unterwegs. Wir sagen, wir haben ein Schubladenregalsystem, je nach Budget und Größe der Veranstaltung.
Super.
Die Kunden veranstaltet und sagt, das ist wie wenn du beim Hornbach einkaufen gehst.
Genau.
Ich weiß, welches Regal ich habe, mit welchem Budget und somit kann jede Art und Wünsche von Veranstaltungen berücksichtigt werden.
So, falls jetzt in den nächsten Monaten eine Einladung erfolgt auf Markenänderungen auf der Hornbach Dudes um, sagen wir mal, 5 Millionen im Jahr oder sowas, möchte ich bitte zumindest den Claim des Erfinders haben. Ja, Leute.
Wir haben jetzt diese Livestreams gehabt und haben zwischen 8.000 und 12.000 Zuschauer wöchentlich gehabt. Und da ist jetzt, ich habe gestern Fan-Packages, also über unseren Merch verschickt, nach Finnland, nach Griechenland, in die Türkei und nach Thailand.
Hallo.
Hätten das probiert mit der Werbung von verschiedenen Bierfirmen, die ich vor den Stream gehalten habe, die hätten auf uns aufmerksam gemacht. Ich wurde leider nicht erhört und auch nicht angerufen.
Ja, also alle Bierfirmen dieser Welt, bitte höret gar. Sie wären bereit für euch. Also wir müssen ja immer wieder auch ein bisschen übersetzen. Also Merch heißt in der Profisprache Merchandising und die Jungs genau. haben da auch wirklich toll gearbeitet. Das muss man sagen. Die haben einen ganz einen tollen Marketplace, wo man von den Kaffeehäferln bis, diese T-Shirts und ein Icon.
Und du kannst dir Automatten kaufen, Fußmatten fürs Auto.
Oh, das ist natürlich...
Eine Eingangstüre, eine Haustürmatte.
Wirklich? Ja. Also die...
Für Babybekleidung neu in rosa und in blau.
So.
Von 0 bis 6 Monaten, 6 so. Bis 12 oder ab einem Jahr.
ABGTQ, das ist doch ganz wichtig. Die Automaten gefallen mir natürlich besonders, weil wenn dann nach dem Unfall der Versicherungsspezialist kommt und sagt, wer war schuld, sagt er, hey, ist schon geklärt, die Dudes kriegen bei mir alles. Clever! Clever macht ihr das. Also, wenn ich an einer Entertainment-Akademie, die es leider noch nicht gibt in diesem Land, eine Professur hätte und müsste über die Art und Weise der Agilität sprechen, mit der man als Entertainment-Profi in diesem doch relativ kleinen Land mit einem relativ kleinen Markt, der dazu aber noch hoch bespielt ist im Gesamt-Entertainment-Bereich, wenn man bedenkt, Kabarett, jeden Donnerstag kommt der Neue auf die Bühne. Das ist ja auch in Wirklichkeit unser Publikum, weil die Menschen haben mittlerweile fixe Entertainment-Kulturbudgets im Monat und genehmigen sich so und so viel Besuche, dann würde ich natürlich euch als fantastisches Beispiel dafür nehmen, wie man agil mit diesem Thema umgeht, sprich unterschiedliche Besetzungen, unterschiedliche Programme, unterschiedliche T-Shirts. Genau. Gibt es eine Art Biografie, eine Verfassung? Gibt es etwas, wie ihr angefangen habt und wie ihr darauf gekommen seid? Wo denn?
Tatsächlich, auf der Homepage. Und die tatsächliche Bio ist, der Herr Stockinen war schon vor 30 Jahren mein Gitarrenlehrer.
Ist nicht wahr? Echt? Ja. Wie cool ist das denn?
Alexander, man sieht es an der Frisur.
Ah, aber gegen diese Frisur hat ja niemand was. Im Gegenteil, das ist ein Qualitätszeichen heute.
Ich habe mir ein letztes graues Haar gekostet. Ja. 2015 hat uns der Weg wieder zusammengeführt. Und tatsächlich sind wir am 14. April 2015 zusammengesessen. Und mit einem Schlag war das Logo kreiert, wird vor dem geistigen Auge einen Zug fahren sehen mit all diesen Stationen, welche wir schon erleben durften, angefangen eben mit Wiener Metropol bis nach Amerika, Sun Records zum Aufnehmen.
Ja.
Und es ist tatsächlich alles so eingetroffen. Und 2016 war dann die erste Firmengründung, 2018 dann die Umgründung, weil wir halt gewachsen sind und das Record-Label dazugekommen ist, wo wir selber produzieren und aufnehmen mittlerweile.
Ja. Yeah.
Dann ja sehr autark und unabhängig von dem Markt und den Preisen, weil wir jetzt einfach selber unsere Besetzung haben, angefangen mit der Stammbesetzung der Dudes, insofern in sich geschlossen, als auch die Aufnahme, das Aufnahmestudio und das Record-Label, das alles in einer Hand jetzt liegt.
Das heißt, ihr habt euch emanzipiert auch von der Musikindustrie?
Ja, absolut.
Ganz, ganz klar, das Zeichen gesetzt, was das halt im heutigen Markt ist. Und da fängt es auch bei einem Musiklabel mit 20% Beteiligung an, an Themen, für das das nichts gemacht haben.
Ja. 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 Ja, genau. Außer gebetet, ne? dass ein Hit draus wird, ohne was dafür zu tun. Ja. Würdet ihr das denn auch den Jungen, die uns jetzt zuschauen, zuhören, empfehlen, gleich von vornherein in die Selbstständigkeit zu gehen?
Boah. Also es ist schon, also ich kenne natürlich viele Musiker von früher, die jetzt schon im gesetzteren Alter sind und damals war es vielleicht, also ich will jetzt nicht sagen leichter, aber in Zeiten von YouTube und den ganzen Social Medias ist es natürlich auf der einen Seite einfach geworden, wenn man sich an gewisse Spielregeln hält und wenn man sagt, okay, wenn ich das Zeug dazu habe, dass ich mich selbst vermarkte, so wie es eigentlich der René gemacht hat, dass er uns als Marke etabliert hat, würde das heutzutage jederzeit wieder machen, ja, wenn das geht. Rein mit der Musik würde mir das ehrlich gesagt nicht trauen.
Ja.
Also ich habe jetzt gerade jetzt in dieser Corona-Zeit rennen ja leider erst durch diese Umstände sehr viele österreichische Künstler in vielen Radios und bin da eigentlich auch drauf gekommen, es ist ein Wahnsinn, was wir haben.
Ja, ja.
Also, Fans haben, es ist einfach nur geil, ja. Nur mit der Musik alleine, du wirst das wissen, wird man nicht einfach heute entdeckt. Ja. Man muss einfach genug viel dazu machen und einfach sich selbst, ja, gut werbetechnisch platzieren.
Aber findet ihr nicht, dass es auch eine Falle darstellen kann, dass man sagt, okay, wir müssen jetzt sofort eine Marke werden und dann wird die Musik plötzlich nur noch so ein kleines Tortenstück in diesem Riesending?
Nö, ich denke, dass man eine Marke oder so, wir sind ja fast tagtäglich zusammen, dass deine Marke sich nur dann gut aufbauen kannst, wenn du auch ein tolles Produkt hast. Wenn du irgendeinen Scheißdreck hast, ich sag's jetzt mal so, wie es ist, wie du vorher gesagt hast, wir haben natürlich Fans, die immer wieder kommen, da muss ich natürlich auch was bieten. Wenn ich mir halt irgendeinen Scheißdreck aus China kaufe, den kaufe ich mir einmal, wenn der ein Klump ist, ja, dann weißt du es, okay? Ja. Das ist bei Bands detto. Spielst du einmal wo und die Leute sagen, ja, okay, habe ich schon gehört, ist okay, passt, danke, wiederschauen, dann spielst du auch nicht mehr dort.
Ich glaube, der ökonomische Schlüssel ist da die Nachhaltigkeit.
Ja. Okay.
Das war schon ein bisschen geplant mit dem Logo, mit dem Branding, dass man eine gewisse Markennische erreicht und zielt, aber im Grunde der Nachhaltigkeit und so das nicht abheben und am Boden bleiben und mit der Beständigkeit der Fanbase, auch mit den Fans ist da in Kontakt, im freundschaftlichen Kontakt, was einfach oft ja anstrengend sein kann, wenn du zwar SMS einer kriegst, aber wir versuchen da wirklich jeden zu bedienen und auch bei den Streams, wir haben oft 990 bis 1000 Kommentare, du mindestens einen Kommentar von denen liken oder antworten und das war mal als Kooperativ in Österreich live, wo dann eine Dame gekommen ist, im Gesetz der Alter und gesagt, bei euch hat man wenigstens das Gefühl, dass man beobachtet oder beachtet wird, weil was zurückkommt. Und wenn ich nur ins Handy eine sage und sage, hallo, danke Maria fürs Zuschauen oder ein Like auf die Antwort von ihr, ist die Wertschätzung einfach da. Man geht halt nicht unter den anderen 1000 Nachrichten, was das ist gelesen worden.
Ja. Und wir machen es aber natürlich auch nicht so, dass wir jetzt da Querkraut, Garten, Gemüsebeet spielen, was die Leute wollen, sondern wir bleiben natürlich schon bei dem, was wir gern machen. Nur ist das halt bei uns sehr breit gefächert, weil wir spielen halt schon mal gern ein Reggae oder spielen halt gerne mal Southern Rock. Ja, oder es kann man wieder Balladen dazwischen. Ich mag das so gern. Das ist so wie bei den alten Bands, so wie die Stones oder Queen. Die haben sich nie an was gehalten. Die haben das gemacht, was ihnen gefallen hat. Ja. Das haben sie halt in die Welt gebracht und wenn da eine gewisse Marketingstrategie dabei ist, glaube ich, verrät man sich selbst nicht, wenn man sich selbst treu bleibt. Ja, okay. Und auch diese Marketing-Schiene halt einfach drumherum aufbauen. Ja,
ja. Ja. Also,
eine Charaktere bei uns zusammen, finde ich, ist der Punkt.
Nochmal?
Es kommen sehr viele Charaktere zusammen in unserer Band. Das sind halt jeder Einzelne, der Bassist hat einen eigenen Stil, wie der Pianist genauso, der Sänger, alle sind halt irgendwie komplett eigentlich sehr unterschiedlich und deshalb. Und wir haben halt einen gemeinsamen Weg dazu gehen und eine gemeinsame Musik zu machen, oder?
Ja, also das war ja doch auch im Sinne der Erfinder, so haben wir es ja gelernt mit den vier Jungs aus Liverpool, ne? Die waren ja auch total unterschiedlich.
Jeder hat seinen eigenen Charakterzug, jeder spricht seinen eigenen Fankreis an und eben mit uns, desto mehr hat man zum Identifizieren und zum Rausfiltern und so ist das einfach breit gefächert.
Und vor allem so besteht die Möglichkeit, dass man eigentlich wieder was Neues findet und was Neues macht, weil wenn es nur vier Musiker hast, die alle komplett das Gleiche spielen oder gleichen Style machen, dann geht es genau in diese Richtung. Ja, wenn vier unterschiedliche Musiker zusammenkommen, entsteht eigentlich was Neues.
Ich bleibe bei meiner Allegorie. Wer ist denn im Studio dann der Ringo? Wer darf nie singen?
Diese Rolle verteilen wir immer abwechselnd.
Ah, okay.
Eben deswegen, um vielseitig zu bleiben.
Ja, unbedingt. Genau. Also ich rekapituliere, eine nachhaltige Band, wahrscheinlich The Green Dudes ab jetzt, und mit einem klaren Marketingkonzept, was aber natürlich dem Markt letztlich geschuldet ist und ja, nicht irgendeiner Hypochondrie von euch, dass ihr unbedingt jetzt hier die Gesunden in einem kranken Markt, wir sind ja kein kranker Markt, ich halte ihn
gerade ein wenig verwirrt.
Ein wenig verwirrt. Und er braucht uns jetzt als genau, Orientierung und Leuchttürme. Also pass auf, gehen wir es mal dorthin, wo es jetzt wirklich interessant ist. Also, Rockabilly. Das ist ja mittlerweile ja mindestens 70 Jahre, wenn nicht sogar 75 Jahre alt. Erscheint mir als unkillable. Also jede Generation hat ihre Followers. Woran liegt das? Ist das die Mode? Ist das wirklich wahrhaftig die Musik? Oder ist das vielleicht so eine irrationale Sehnsucht nach etwas, was man nicht miterlebt hat?
Ich glaube,
es ist eine Mischung aus allem, die du gerade gesagt hast.
Okay.
Ich glaube, die perfekte.
Okay.
Es trifft alles. Es ist ein gewisser Modewert immer wieder da.
Ja.
Es ist ein gewisses Freiheitsgefühl da und es ist einfach geile Musik. Es ist einfach teilweise wertfreie Musik, auch die halt irgendwie einfach keine bestimmte Richtungen anspricht, sondern einfach, ja, das ist, glaube ich, was einfach das ausmacht, was wieder für jede Generation immer wieder interessant wird. Ja.
Okay, Ron.
Und auch dadurch nicht ausstirbt.
Und ja, ich glaube einfach, das ist die Sehnsucht nach dieser alten, guten Zeit,
ja,
die sich bewährt hat, aber man sagt, die Frau am Herd, der Mann ist einkaufen gehen, aber das Freiheitsgefühl und durch die musikalische Revolution, durch den Blues und den Rock'n'Roll,
also die Aufbruchstimmung,
was da verbreitet worden ist, versprüht sich heute noch. Wenn wir in der Pullman City spielen am Rockabilly Weekend, da sind 7.000 bis 10.000 Rockabilly-Büchle und da fängt es wirklich an bei den 12-Jährigen, die halt sich maskieren, sage ich jetzt einmal, da siehst du, das ist Maskerade, bis zu den 70-jährigen Tänzern, die noch im Original-Look erscheinen.
Ja.
Und du hast halt die zwei Sparten, wo siehst du den authentischen Lifestyle leben, erleben und mitleben und dann die verkleidet kommen, weil es ist Rockabilly-Weekend, das ist für dieses Jahr nur Fasching. Was ja nichts abtut, weil je mehr, desto mehr Streuung, mehr Breite und mehr Fans.
Absolut.
Aber auch legitim.
Aber super, was mir bei der Mode natürlich immer ein bisschen aufgefallen ist, es ist eigentlich eine Damenmode, weil die Herren, da ist nicht viel. Ne? Der hat die Jeans an und den Cowboy-Hut oder sowas. Was? Oder tue ich euch da irgendwie Unrecht? Ihr?
Ich rede doch mit dem
Falschen. Wir laden dich einmal ein, einmal zum Reinigen und einmal zu mir und dann wirst du sehen, es gibt mehr als nur die Jeans. Und
okay, muss ich da in den Kostümverleih vorher oder macht ihr das vor Ort mit mir?
Was? Also, ich glaube, wir beide, der Reini und ich, könnten sicher einen Kostümverleih aufmachen.
Okay, cool. Ja. Das heißt, die Leute kommen natürlich auch zu euch in Fashion.
Ja.
Das wird geil. Also, wenn Sie uns jetzt zuhören, liebe Leute, wann seid ihr da? Am 19. Juni. 19. Juni, 20 Uhr am Parkplatz des FAT. Es geht die mehr, dass jetzt der Standard für den Erfolg von diesen Gigs insofern gehoben wurde, als es ein Künstler gab, der zum ersten Mal dafür gesorgt hat, dass die Leute die Autos verlassen haben und neben den Autos getanzt haben. Das ist ja Gerücht. Wir sind auf der Suche, wer das war. Wir werden herauszufinden, wer das ist. Aber das wird natürlich dann nochmal ein schöner Anblick für alle anderen, wenn wir die Petticoats und die Jeans und die Lederjacken und was immer Männer da tragen, von denen ich keine Ahnung habe, ausgeführt werden und getanzt werden. Die Musik, jetzt haben wir die Mode gehabt. Die Zeit, da will ich noch kurz was einwerfen. Ich meine, es gehört vielleicht nicht hierher, aber es würde mich interessieren, wie ihr dazu steht, nämlich, dass wir ja natürlich gerade, was die 50s angeht, ein wenig unter Verklärung leiden. Ja? Wir sehen natürlich immer nur diese Filme, vor allem die mit dem mit Elvis und und diesen ja, ich weiß nicht, haben ja doch wohl auch ein paar mitgespielt, die dann was geworden sind, aber in Wirklichkeit waren natürlich die 50er Jahre, muss man auch mal sagen, politisch heikel, weil Kalter Krieg, kurz vor Atomkrieg und dann auch, was natürlich unsere Frauen angeht. Also die haben kein dolles Leben damals geführt, die Sandra Dees dieser Welt.
Natürlich ist es so, dass die Zeit verklärt wird. Ich glaube aber, dass es bei vielen so ist, dass man sich natürlich aus einer gewissen Zeit gewisse Sachen herauspickt, sprich halt die Mode. Es war schon irgendwie cool, ja.
Und die Tänze, und, bitte? Die Tänze, die Tanzerei.
Ich wollte gerade sagen, genau, die Tänze, da gibt es so viele verschiedene, ja. Und ich glaube einfach, dass man sich genau das herauspickt, ja, weil ich glaube, dass jedes Jahrzehnt oder gewisse Jahrzehnte einfach einen gewissen Reiz gehabt und es hat gewisse gute Sachen gegeben, aber natürlich, das will man immer sagen, früher war alles besser, okay, ja, sorry, Scheißdreck, war es wahrscheinlich überhaupt nicht.
Wahrscheinlich nicht, aber wir haben natürlich das Recht zu schwelgen.
Ja, absolut, wenn frag jemand, der so. Die 20er oder 30er Jahre erlebt hat, dann wird er wahrscheinlich sagen, die 20er Jahre in den USA waren mega. Ja, und 10 Jahre später war es die größte Scheiße auf der Welt, ja, weil die Krise gekommen ist und passiert das. Also von 1000 runter auf 0.
Ja.
Natürlich ist es in den 50er Jahren absolut nicht.
Übrigens, apropos Krise, findet ihr nicht auch, dass wir toll sind? Findet ihr nicht auch, dass wir großartig vernünftig sind und maßnahmengerecht durchs Leben? Ich bin so stolz auf uns. Bin ich da der Einzige?
Wer ist wir?
Naja, wir alle, die Gemeinschaft, die sich Österreich, Niederösterreich vor allem nennt. Also, was hier jetzt an Gemeinschaft abgeht, ist ein Wahnsinn. Plötzlich wird die Nachbarschaft wieder entdeckt. Leute kaufen ein füreinander. Man winkt sich zu.
Eine Krise verbindet immer Leute.
Ja. Ich lasse nur nicht zu. Ich habe oft Diskussionen natürlich auch hier mit älteren Menschen, die sich dann darüber beschweren, insofern als sie sagen, ja, vielleicht brauchen wir wieder einen Krieg, dass wir wieder zusammenhalten. Soweit muss es nicht gehen, oder?
Ja. Genau. Außerdem ist das immer so, das ist natürlich immer so eine Aussage, weil in Wirklichkeit, wenn du auf der ganzen Welt schaust, gibt es dauernd Kriege. Es gibt überall Kriege. Und in Wirklichkeit befinden wir uns ja alle in einem gewissen Handelskrieg. Also es ist sowieso sozusagen, ja.
Ja, aber wir kaufen mittlerweile sehr regional.
Ja,
das wir sind Bio. Super. Also seid ihr, weil ihr eine nachhaltige Band seid, seid ihr dann auch the Bio-Dudes. Also wir kommen auch viel drauf heute.
Nein, wir sind Ortkäufer. Erst ist ja immer fahre ich Ortkauf im Ort,
Nummer
eins. Und zweitens haben wir unten ein Gemüsebeet, wo wir Tomaten, Paradeiser, Kopfsalat und Kräuter selber züchten und anpflanzen und diese auch dann verspeisen bei den diversen Meetings.
Und dann haben wir gesagt, wir hätten natürlich jeden amerikanischen Künstler haben können, aber gesagt, kauf im Ort und kauf dir den aus Krems.
War er günstig gerade?
Ja, gehört. Also wir haben angeboten, natürlich regional bleiben. Ne?
Also ich lasse nichts auf Krems kommen. Der Musiker, mit dem ich das die längste Zeit in meinem Leben schon zusammenarbeite, ist ein Kremser. Das ist der Willi Langer, der Bassist natürlich. In Österreich, genau, und wir sind jetzt seit über einem Vierteljahrhundert zusammen. Also Krems gebärt schon gute Menschen, wenngleich schweigsam, Pascal. Du erscheinst mir so jung, du warst offenbar die letzte Akquisition der nachhaltigen Dudes. Wie war das? Wo haben die dich entdeckt und wie haben sie dich überzeugt und wie ging es dir am nächsten Morgen?
Boah. Also kennengelernt haben wir uns auf einer Tattoo-Charity-Veranstaltung für ein Tierheim.
Ja, genau,
für
ein Tierheim, okay, cool.
Genau, und da habe ich die Riding Dudes das erste Mal spielen sehen. Ich bin dann zu Mika hin nach dem Konzert und habe ihn ausgefragt in Bezug auf seine Gitarre und auf sein Equipment, weil mich das interessiert hat, wie der Sound so zustande kommt und so.
Und wir sind eigentlich sofort im Gespräch gewesen. Wir sind dann sicher eine Stunde zusammengesessen und haben über verschiedenste Instrumente gesprochen.
Holst du dir das iPhone ein bisschen näher mit dem Mikrofon? Ja. Super. Nimm's, use it like a mic, man.
Ja, also wir sind dann wirklich eine Stunde zusammengesessen und haben über die Instrumente geredet und wer was für Equipment verwendet und hatten natürlich sofort Tauschgespräche. Ja. Und man hat sich dann einfach privat dann mal getroffen, hat geschaut, ob man gemeinsam harmoniert. Man hat einfach eine Jam-Session mal gemacht und geschaut, was rauskommt. Und irgendwann haben wir das dann live mal fortgeführt, ja, dass ich einfach mal für ein, zwei Nummern auf die Bühne gekommen bin. Und wie wir dann gemerkt haben, dass das ganz gut harmoniert, haben wir dann irgendwann gesagt, so, ja, könnt ihr mich nicht brauchen. Quasi.
Und, ja, also der Antrag kam von dir, der Liebesantrag.
Ja, aber beiderseits.
Sagen wir beiderseits.
Beiderseitigen Einvernehmen.
Ja, super. Okay, jetzt will ich natürlich... Wie ist das eigentlich mit dieser, da kenne ich mich leider überhaupt nicht aus, aber es gibt ja eine globale Elvis-Bewegung. Es scheint, dass der Wohnort Las Vegas sein muss, weil so viel auf einem Platz habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Alle scheinen dort zumindest ihr Ausgedinge zu finden. Es ist so das Gut Eiderbichl der Elvis-Leute. Und jetzt denke ich mir, es muss allein in Europa unglaublich viele sehr, sehr gute geben. Und siehe da, ich sehe, dass ihr eingeladen seid, und zwar nicht nur als irgendwer, sondern als Special Guest in Luxemburg. Wusste gar nicht, dass Luxemburg das Rockabilly-Zentrum zumindest einmal im Jahr zu sein scheint, gell?
Nein, also das muss man trennen. Das ist, die eine ist die Rock'n'Roll-Schiene mit den Legenden Johnny Cash, Chuck Berry und den anderen, die wir Tribut zollen. Und die andere Schiene ist mit Ron Glaser and the Riding Dudes mit dem Elvis-Programm. Und da ist tatsächlich, da geht es nur um den Elvis, der ja nicht Las Vegas, sondern in Memphis sein Graceland hat und da jährlich bis zu 2 Millionen Besucher diese Anlage besichtigen. Und
good for her.
Geld. Mhm. Also die machen sie, nur der Parkplatz kostet $10, dass man reinfahren darf.
Auch wenn du in diesem Hotel wohnst, kostet dich der Parkplatz sehr.
Ja, weil wenn du schon so nah bist, drehst du wegen $10 nicht mehr um.
Das ist der Secret. Ne? Ja. Aber tatsächlich, Luxemburg ist dann ein Special Guest Ron Glaser mit der Elvis-Historie. Wir spielen jetzt am 15. und 17. August in Bad Nauheim das Elvis European Festival.
Ja.
Das ist das größte und einzigartige in Europa mit der EWG, der Elvis Presley Gesellschaft e.V. Deutschland, die uns auch noch auf unserer Bandreise begleitet haben nach Tupelo, Nashville und Memphis. Und das sind wirklich, dass man da sagt, Elvis und Rockabilly geht da nicht Hand in Hand. Das sind wirklich zwei Genres, die unterschiedlich bedient und besprochen werden.
Okay, I see. Okay, gut. So, und jetzt, ich würde aber trotzdem gern bei diesem Rockabilly bleiben, weil Elvis und Rock'n'Roll, also ich wüsste zum Beispiel jetzt nicht, ob ich den Kollegen Johnny Cash unter Rock'n'Roll verbuchen würde. Er kommt mir eher wie ein Country.
Es ist sicher zum Teil Country, es hat sich ja vermischt, wobei man dazu sagen muss, der frühe Elvis, mit Scotty Moore und Bill Black am Bass, ja, also so wie sie damals aufgenommen haben, das waren eigentlich die Rockabillys der ersten Stunde, das ist der wahre Rockabilly.
Ja. Ja.
Aber es ist auch eine Mischung, weil Scotty Moore hat damals, war ein Fan dieser ganzen Picking-Szene, die aus dem Jazz kommen, Chet Atkins und diese ganzen Leute, und hat versucht, ich würde sagen, es ist passiert, ja, quasi diesen Rockabilly-Style gemacht. Klar, Johnny Cash ist, würde ich auch eher mehr in die Country-Abteilung bringen, ja. Aber dadurch, dass sie diese Genres ja doch oft vermischen, Ja. Und in Wirklichkeit haben wir da einige
Bluesnummern gespielt, aber aus verschiedenen Sparten.
Genau. Wenn du da gewisse Bluesnummern anhörst, dann könnt ihr jetzt, könnt ihr auch ein paar hernehmen und sagen, eigentlich klingt das wie Rockabilly.
Ja, ja. Und außerdem, es ist ja wirklich unser aller Genetik, nicht? Also ja. Niemand von uns wäre auf der Bühne im Studio irgendwo ohne den Blues. Und genau. Es heißt ja auch, dass du dem nicht entfliehen kannst, egal welche Umwege du nimmst. Du kehrst ja. immer wieder ja, dort zurück.
Immer wieder zurück.
Siehe Clapton jetzt und die Leute, nicht? Also ja, ich sage immer gern, wer sich es erlauben kann. Ja. Na, es ist ja so. Ja, versuch mal Tickets zu kaufen mit guten Blues.
Ja.
Apropos, so, jetzt kommen die Leute zu euch, sehen fantastisch aus, bringen gute Laune mit, bewegen sich toll, sind grell geschminkt, tragen diese fantastischen Frisuren von damals, die ja jedes Mädchen nochmal um einen halben Meter größer machen, weil oben dieser Beehive, ja, wo man oft nicht weiß, verirrt sich jetzt ein Vogel darin während des Konzerts oder nicht, aber ich finde es ja nach wie vor wahnsinnig geil und schön und auf eine gewisse Weise auch sexy, wahrscheinlich, weil es so brav sexy ist, wie damals alles so brav sexy war, nicht? Und nicht so durchpornografisiert wie heute. Ja, aber
ein bisschen und noch ein bisschen unzüchtig, aber doch merkbar, kennbar, leicht.
Ja.
Und ist ja nur den Anschein.
Ja, wahrscheinlich. Hinter den Wänden der Heuschober ist wahrscheinlich genauso die Post abgegangen. Ist denn der Rock'n'Roll respektive Rockabilly immer noch unschuldig in gewisser Weise? Ist eure Musik immer noch unschuldig?
Natürlich.
Super. Ja. Der Rainer.
Er war nie unschuldig.
Oder so. Richtig.
Ich glaube, dass die Verpackung super war, weil wenn man sich sehr viele Bluesnummern, gerade wie ich rübergefahren bin, habe ich eine Nummer gehört, wo ich mir gedacht habe, eigentlich ein Wahnsinn, dass sie gespielt wird. Weil wenn man auf die Texte oft hört, ja, was ja leider im europäischen Raum oft ja nicht so der Fall ist, habe ich gerade Bobby Brown gehört von Frank Zappa. Und wenn du den Text anhörst, das war's dann. Da kommt alles vor, was du nicht erwähnen darfst.
Das war der Zappa. Der Zappa war einfach ein Schwein. Musikalisch und...
Aber das ist als Adlung gedacht, ne?
Aber er hat eigentlich gewisse Sachen einfach ausgesprochen, aber wenn man sich... wirklich, und da sage ich jetzt Blues oder Rock'n'Roll oder Rockabilly-Texte anhört, diese Metaphern, was da passiert.
Ja, wie ja Rock'n'Roll schon eine Metapher war.
Absolut. Sie haben halt das irgendwie verpacken müssen. Darum sage ich immer, es war einfach nur der Wolf im Schafspelz. Ja.
Also Bobby Brown, ich kann mich erinnern, wurde damals geblacklistet auf Ö3. Ja, von einem gewissen Herrn Klausnitzer, der dann gefragt wurde, warum, und dann war er gezwungen zu erklären, welche Textpassagen was meinen, und hat natürlich dieser Nummer einen irrsinnigen Schub gebracht. Das war sozusagen die Red Bull-Story mit Noten. Ja, erst als es verboten war, ist es abgegangen. Ja. Ich hatte das große, 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 große Glück, mal in einem Raum mit Zappa zu sein in den 70er. Wahnsinn. Ja, und konnte ihn beobachten. Also wenn man ihn sah, wäre man nie auf die Idee von Yellow Fountains und so weiter gekommen. Ja, der war auch hochpolitisch. Ist Rock'n'Roll immer noch politisch?
Ja, für uns nicht. Ich möchte sagen, wir müssen uns aus der Politik gänzlich heraushalten, weil es da viel besser bezahlte Menschen gibt, die sich damit auskennen und damit sehr viel Geld verdienen. Und das womöglich auch zu Recht. Aber wir bleiben bei dem freien politischen Statement, sich nicht politisch zu äußern, denn
es ist ein sehr heißes Eisen. Ja. Und
wir verbreiten gute Laune auf der Bühne, spielen schöne Musik, und da ist die nächste Metapher, nämlich am 19.06. Autokino Fatzbühne St. Pölten.
Kommt in unpolitischer Kleidung und tanzt den unpolitischen Tanz neben euren Autos. Also, was ich euch mitgeben kann, ist, dass es zunächst einmal strange ist, vor Autos zu stehen.
Ja.
Ja? Ihr habt natürlich den Vorteil, den immensen Vorteil, dass das Autokino ja in Amerika, glaube ich, 46 erfunden wurde und somit diese Zeit voll bedient hat, die eure ist. Ja. Ja? Die Mädels fahren halt nicht auf Rollschuhen zwischen den Autos. Ja, der René, ich habe es versucht, aber er hat gesagt, nein, also versicherungstechnisch ganz unglücklich gewählt.
Ja, aber ich werde mit dem Bauchladen rein Alte Kultur durchgehen und unsere CDs, die neuen Schutzmasken und die T-Shirts anbieten und jedes Auto besuchen.
Da haben wir wieder das Beispiel, die reden nicht nur drüber, die meinen es mit der Nachhaltigkeit. Das sind wirkliche, wirkliche Bio-Jungs hier. Das ist super. Am 19.06. Eines wollte ich noch wissen. Ich bin jetzt kein Hardcore-Fan, aber seit der Recherche natürlich sehr wohl. Ja, also ich, so, die Kurve habe ich jetzt auf zwei Rädern gekriegt. Habt ihr es gemerkt? Aber was mir schon aufgefallen ist, dass sowohl die Covers Nona, aber auch die eigenen Nummern nahezu ausschließlich auf Englisch sind, während diese neue Nummer zur Zeit, nämlich Ollas Häup so wüt, ja, die zur Corona-Krise von euch, da nicht nur Deutsch, sondern in Mundart. Was ist das für eine Kurve, hallo?
Also bevor ich jetzt das Wort an den Herrn Stockinen übergebe, sage ich mal, The Riding Dudes stehen für Musik in jedem Genre, die uns Spaß macht. So haben wir auch auf der Weihnachts-CD eine Reggae-Nummer umgeschrieben. Und jetzt widmen wir uns gerade einem Austropop-Projekt, das dieses Nischenprodukt des Rock'n'Rolls und der breiten Blues, Reggae und anderwertigen klängenden Künste ein bisschen neu verpackt werden und probieren es zu, sagen wir, zu Rock'n'Roll Nummern, deutsche Texte. Das wird so ein neues Riding Dudes Records Projekt.
Okay.
Wo wir uns ein bisschen verlagern, aber da kann der Herr Stockinen ein bisschen mehr sagen.
Das war jetzt die geschäftliche Erklärung.
Ja, ja. Und die ist in Nummer eins. Und dann reden wir über die Kunst.
Nö, also ich habe mich lang dagegen gewehrt, weil es natürlich viele Künstler gibt bei uns und viele tolle Künstler, ja, und die auch gute Texte schreiben. Aber wie es halt so ist, man wird dann älter, ja, und man überlegt sich dann natürlich, warum macht man das nicht? Wobei es für uns dann so war, dass ich gesagt habe, ich möchte nicht jetzt davon einfach nur so Trittbrettfahrer sein oder von Zug aufspringen und irgendwen kopieren, weil ja auch das möglich wäre. Wir haben genug österreichische Künstler, die kopierenswert sind, sage ich jetzt einmal.
Ja, ja.
Aber wie halt so oft der Fall eintritt, so wie wir meinen Pascal kennengelernt haben, der frischen Wind gebracht hat, kenne natürlich auch aus meinem Freundeskreis einige Musiker, die sehr gut schreiben.
Cool.
Auf Deutsch. Und dann haben wir gesagt, ja, ja. Warum nicht?
Ist das jetzt Austropop-Billy dann?
Es wird sich weisen.
Es ist sehr schwierig zu beschreiben, weil ich schreibe immer so Austropop-Rock-Rock. Ich könnte das weiterführen, weil im Endeffekt nehmen wir einfach genau die Musik, die wir gern machen und schreiben halt einfach dann Dialekttexte drüber.
Ja, super.
Das ist eigentlich nur so, wie Chuck Berry damals Little Queenie geschrieben hat und für Weihnachten hat er dann Run, Run, Rudolph genau über dasselbe Lied halt diesen Text geschrieben.
Ja, ja. Ja, ja.
Warum nicht? Na, die Musik ist ja schon da.
Ja, also nochmal Stoßgebete an alle Erfinder. Er war bestimmt einer auch der rabiatesten. Also er hat sich nichts gefallen lassen. Ja, und wir dürfen nie vergessen, das war noch volle Segregation. Da war noch wirklich von wegen das, was jetzt gerade abgeht. So alt ist das schon mit dem Rassismus in Amerika. Und wenn man doch etwas dem Rock'n'Roll zuschreiben muss, ist das diese Musik und diese Musikerinnen und Musiker dafür gesorgt haben, dass diese Kluft immer kleiner wurde zwischen Schwarz und Weiß. Und soweit ich mich erinnern kann, waren eben die Erfinder diejenigen, die gesagt haben, wir wollen das nicht mehr, dass die Weißen links im Block sitzen und die Schwarzen rechts. Steht's auf, tanzt's miteinander.
Das war Sam Phillips, genau. Hat, das war eine seiner grundlegenden Sachen. Also es war für ihn nie jetzt wichtig, welche Hautfarbe wer gehabt hat, der zu ihm ins Studio gekommen ist, sondern er wollte dort einfach, ja, er wollte nur die Kunst, nur die Musik, ja. Und das Ursprüngliche von den Leuten und das, ja, die Musik, dieser Rock'n'Roll, natürlich auch Elvis, wie wir wissen, ja. Gerade er war ein Verfechter dessen, dass es einfach keine Trennung gibt.
So ist es. Ja.
Heutzutage ist ja auch immer noch so, oder?
Ja, das ist ja das Furchtbare, was ich gerade irgendwie so, also abschließend, wir wollten nicht politisieren, aber es gehört ja trotzdem dazu irgendwie. Vielleicht werden wir irgendwann mal zurückschauen auf diese Zeit und sagen, wir haben es ja 4 Jahre lang überhaupt nicht gerafft, wieso die diesen Vogel da zum Präsidenten gemacht haben. Aber jetzt im Nachhinein wissen wir, was seine Aufgabe, seine historische war. Nämlich dieses Thema endgültig mal zu, vielleicht nicht zu beenden, aber doch so in Angriff zu nehmen, dass es viral
wird. Ja, genau, einfach wieder so in den Vordergrund zu heben und dann sagt, okay, es muss was gemacht werden. Ja.
Also, The Riding Dudes unter dem gleichen Namen im Netz, jetzt, wenn sie geil drauf geworden sind, die Herren sind alle Single und zeugungsfähig und haben sehr viel Zeit, sich auch um sie zu kümmern. Der Marketplace ist vorbildlich. Man kriegt wirklich alles. Also gehen Sie da mal drauf. Und ihr fahrt natürlich auch alle Harley, nehme ich an, ne? Weil es gibt ja eine Kooperation mit Harley St. Pölten. Ich bin ja so ein Fan davon, dass man unsere Sponsoren auch immer wieder nennt. Harley St. Pölten. Muss man ja machen. Ja, gibt es noch wen, den ihr grüßen lassen wollt?
Die niederösterreichischen Bahnen, vormals Nürburg, Neurosox, die Firma in Ort, in Herzogenburg, nämlich die Gartenwerkstatt Nentwich, Charles Winterlandschaft.
Unser Bottle Caller tut Christian Iser.
Es gibt unzählige an der Zahl und für die, sagen wir, die Firma Abus in Wien, erst was unterstützt hat mit einem neuen Fansponsoring.
Was habe ich getan? Was habe ich getan? Das geht jetzt 20 Minuten so.
Wir machen zum Abschluss, wir haben was vorbereitet, nämlich altes Lied, neu verpackt, neues Lied, alt verpackt. Wir probieren einfach, was die Leute denn erreicht am 19.06. im Autokino in St. Pölten.
Super, sehr geil.
You are tearing me apart when you treat me so unkind. What goes on in your mind?
Wunderbar. The Riding Dudes, ladies and gentlemen, 19. Juni im Veranstaltungszentrum St. Pölten Autokunstkino. Danke euch. Ich hoffe, wir sehen uns mal live, wenn der ganze Wahnsinn vorbei ist. Und vielleicht geht sich sogar eine Jam-Session aus, weil Pascal hat sich seine Zukunft so ersungen. Also vielleicht ist für uns Oldies auch noch was drin.
Alexander, so weit bist du nicht weg. Wir sind in Ostern, in Herzen. Ja. Wir haben da im Proberaum.
Also, in Rufweite. Wir sehen uns in eurem Proberaum.
Jawohl.
Ciao, Jungs. Ciao. Baba.
Ciao.